ARD. HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Dazu begrüßen Sie heute
Dorothee Meyer-Karweg
und Christiane Hillebrand, und wir haben eine Hörbuchbesprechung von Leonie Berger im Programm. Zwei Hörbücher von wirklich außergewöhnlichem Umfang sind heute mit dabei. Da ist zum einen das Lied von Eis und Feuer, die Grundlage für die erfolgreiche Fantasy-Serie Game of Thrones. Und mit dem anderen wollen wir an den 300. Geburtstag von Giacomo Casanova am 2. April erinnern, bekannt für amoröse Abenteuer wie dieses.
Indem ich begehrende Blicke über ihre Reize schweifen ließ, die durch das Mondlicht noch anziehender wurden, teilte ich ihr die Glut mit, die mich verzehrte. Ich drückte sie liebend gegen meine Brust, und sie machte mich mit so viel Feuer und Hingebung glücklich, dass sie offenbar mehr meine Gunst zu empfangen, als mir eine zu gewähren glaubte.
Tja, mehr von Casanova und seinem aufregenden Leben hören Sie gleich. Außerdem geht es um den ewigen Tanz im neuen Hörbuch von Steffen Schröder. Und wir stellen in der Rubrik Kinder- und Jugendhörbuch gleich zwei Hörbücher vor, für die Jüngsten ab 2 und 3 Jahren. Und in beiden Geschichten geht es um Ostern. Und wie immer gilt, die Hörbuchzeit ist auch als Podcast, zum Beispiel in der ARD-Audiothek und auf hr2.de abrufbar. Wir beginnen mit Steffen Schröder. Er ist Schauspieler und Schriftsteller, wurde 1974 in München geboren. Schröder war am Wiener Burgtheater, war Mitglied im Berliner Ensemble und er ist bekannt aus Film und Fernsehen. Er hat zum Beispiel im Kinofilm Der Rote Baron mitgespielt. 2020 erschien sein Debütroman Mein Sommer mit Anja. Und 2 Jahre später der erfolgreiche Roman Plank oder Als das Licht seine Leichtigkeit verlor. Der ewige Tanz, so heißt jetzt also das neue Buch und Hörbuch von Steffen Schröder. Und wie beim vorigen Roman über den Physiker Max Planck hat er wieder eine reale Person in den Mittelpunkt des Romans gestellt. Diesmal ist es Anita Berber. Dorothee Meyer-Karweg, die kennt heute kaum noch jemand. Das war in der Weimarer Republik ganz anders, ne?
Ja, genau. Anita Berber war eine Tänzerin und Schauspielerin, die sehr bekannt, berühmt, um nicht zu sagen berüchtigt war. Ein richtiger Star der wilden 1910er und 20er Jahre.
Und in dieser ja überspannten Zeit aufzufallen, das hieß ja schon was. Wie hat sie das denn geschafft?
Ja, sie wurde bekannt durch ihre expressionistischen, aufreizenden und akrobatischen Tänze. Also es erinnerte so ein bisschen auch an das, was Josephine Baker vorgeführt hat. Dabei war sie aber besonders hemmungslos, tanzte oft nahezu nackt. Also Konventionen spielten bei ihr keine Rolle.
Wie greift Steffen Schröder das jetzt auf? Wie erzählt er von ihrem Leben?
Ja, er beginnt mit einem kurzen Blick auf ihre Kindheit, wo Anita das Bohème-Leben schon durch ihre Mutter Lucy Berger kennenlernt, eine Kabarettistin und Chansonsängerin. Und dann springt er zu den letzten Monaten von Anita Berber, als sie schwindsüchtig und völlig abgemagert im Bethanien-Krankenhaus in Berlin liegt. Und dazu hören wir mal einen Ausschnitt gelesen vom Autor selbst.
Ihr Atem rasselt. Ein stechender Schmerz wütet in ihrer Brust. Von dort strahlt er aus, tief in die Glieder und Eingeweide. Und ihr Rücken, bereits seit Tagen ist ihr, als habe sie das Kreuz eines alten Weibes. Seit einer Ewigkeit schläft und dämmert sie nun in dieser eigenartigen Sitzhaltung dahin. Sie meint förmlich zu spüren, wie ihre Muskeln schwinden. Wie ihre Beweglichkeit jeden Tag abnimmt, wie ihre sämtlichen Glieder steif werden in diesem endlosen Kauern. Eine Hitzewelle fährt durch sie hindurch. Mit dünnen, kraftlosen Fingern zieht sie mühevoll die Decke beiseite. Ihre langen Beine, nach denen sich die Männer einst verzehrt haben, ein Bild des Jammers.
Ja, Kindheit und Ende im Krankenhaus sind also ein bisschen so die Klammer in diesem biografischen Roman, zu denen Steffen Schröder dann immer wieder in Einschüben so zurückkehrt. Darin eingebettet sind dann Episoden aus ihrer wilden Zeit als Tänzerin und Schauspielerin.
Ja, und er liest ja selbst, wie gesagt, ne? Er hat eine sehr klare Stimme. Mm. Wie gefällt es Ihnen, also jetzt, wie er das macht, die Interpretation über die Zeit?
Ja, zuerst habe ich mich schon gefragt, ob es nicht besser eine Frau hätte lesen sollen, da die Hauptperson nun mal eine Frau ist und auch noch viele andere Frauen dazukommen, die eine Rolle spielen. Aber Steffen Schröder hat schon auch eine sehr gute Lesestimme. Also man merkt, dass er Sprechunterricht gehabt hat. Er kann auf einer Theaterbühne mit seiner Stimme sicher auch die letzte Reihe erreichen. Das klingt alles sehr klar und auch akzentuiert. Ja, und er hebt mit seinem klaren Ton dann auch so das Dokumentarische des Romans hervor.
Jetzt haben Sie gesagt, die Hauptpersonen sind Frauen. Wer gehört denn noch dazu, außer Anita Berber?
Ja, sie steht schon im Mittelpunkt, aber daneben sind beispielsweise auch ihre Großmutter Lou und ihre Mutter Lucy wichtig. Nach der frühen Scheidung der Eltern wächst Anita nämlich bei der Großmutter Lou auf. Und der Vater, der Violinist Felix Berber, hat sich dagegen völlig von Anita losgesagt, was ihr wohl auch sehr zu schaffen macht. So stellt es Steffen Schröder jedenfalls dar. Mit Beginn des Ersten Weltkrieges leben dann auch die Mutter und zwei unverheiratete Tanten zusammen bei der Großmutter und Anita in Berlin. Das ist also so eine richtig größere Frauen-WG.
Und das hat ihr Leben natürlich sicherlich auch geprägt. Ne? Wie haben die Frauen denn Anita Berber beeinflusst?
Also die Großmutter Lou hat die kleine Anita sehr gefördert und auch zu ihr gehalten und sie darin bestärkt, Tänzerin zu werden. Und die Mutter, naja, das Verhältnis war eher so ambivalent, denn die kann den frühen Erfolg der Tochter nicht ertragen. Und dieser Erfolg beginnt 1917 mit einem ersten Soloauftritt in der Hochschule für Musik in Berlin.
Anfangs lachte das Publikum noch, wenn das Trommeln der Pauken, die Klänge der Bässe den dritten Satz mit einem rhythmischen Stampfen eröffneten und sie wie ein aufgeblasener Gorilla am Portalturm erschienen. Und auch, wenn sie dann zum Spiel der Solovioline affengleich die ganze Breite der Vorbühne entlang sprang. Sobald das Orchester mit dem zweiten Thema in D-Moll einsetzte, hielt sie schlagartig inne. Dann verdrehte sie ihre Augen nach oben, sank zu Boden und begann ihre Metamorphose. Konvulsivische Zuckungen durchliefen ihren Körper. Das Publikum hielt den Atem an, während ihre Gliedmaßen wie von Stromschlägen gepeinigt erzitterten. Dabei dachte sie an ihren Bekannten Kurt Schwitters, an seine epileptischen Anfälle, deren Zeugin sie bereits zweimal geworden war. Sie dachte an Schwitters eigenartige Gedichte, die er in der expressionistischen Zeitschrift Der Sturm veröffentlichte, und an seine Liebe zu Meerschweinchen. Sie riss die Augen auf und verzog ihren Mund zu einem debilen Grinsen. Die Violine spielte unterdessen rasant die kompliziertesten Tonfolgen, vom Orchester getrieben. Sie begann, sich zum Klang zu winden wie eine Schlange. Dann stellte sie sich vor, es sei der Vater, der dort im Orchestergraben sitze und ihr zum Tanz aufspiele. Der Vater, dessen Violine das Tier in ihr erwecke.
Ja, man hört schon, das muss ganz schön wild zugegangen sein. Also mit diesen expressionistischen Vorführungen beginnt Anita Berbers Karriere. Der Stummfilm kommt dazu und da dreht sie beispielsweise unter der Regie von Richard Oswald und Fritz Lang. Ja, so expressiv sie auf der Bühne ist, so wild ist dann auch ihr privates Leben. Sie kommt mit Männern und Frauen zusammen. Sie verkauft sich auch schon mal für Geld, nimmt viel Alkohol zu sich, Kokain. Ja, und schließlich auch Morphium.
Mhm. Ja, so ein erfolgreiches Künstlerleben ist ja ohne Disziplin nicht denkbar. Aber wie passt das jetzt zusammen? Also die Drogen und dann das disziplinierte Leben.
Ja, mit dem disziplinierten Leben war es bald dann nicht mehr so weit her. Die Drogen führen wirklich dazu, dass sie immer unzuverlässiger wird und irgendwann kaum noch jemand mit ihr arbeiten will. Es ist bald nicht mehr klar, will man Anita Berber wegen ihres ausdrucksstarken Tanzes sehen oder sie als verruchte Femme fatale, die für Skandale gut ist. Also mit der Karriere geht es nach wenigen Jahren schon wieder bergab. Mit ihrem dritten Ehemann geht sie dann nochmal auf Tournee durch den Nahen Osten. Und im Juni 1928 bricht sie dann in Damaskus zusammen. Es wird bei ihr eine galoppierende Schwindsucht festgestellt. Sie kehrt dann noch nach Berlin zurück, aber da stirbt sie dann am 10. November 1928 im Alter von nur 29 Jahren.
Also ein kurzes, aber sehr intensives Leben. Gelingt es Steffen Schröder, Anita Berber und ihre Zeit auch plastisch zu beschreiben und gut auszuloten?
Ich finde, das gelingt ihm schon sehr gut. Also man taucht schon tief ein in dieses Künstlerleben der damaligen Zeit und man staunt über die Freizügigkeit, die damals herrschte. Und Steffen Schröder erwähnt dann auch noch viele weitere Künstlerinnen und Künstler und andere berühmte Menschen, die Anita Berber kannte. Und er beschreibt, wie die alle die damalige Zeit beeinflusst haben. Also unter anderem gehört Kurt Schwitters dazu, Marlene Dietrich, Else Lasker-Schüler, Magnus Hirschfeld, Emil Jannings und auch der Maler Otto Dix. Und das Hörbuch Der ewige Tanz ist damit so eine Mischung aus gut recherchierter Dokumentation und Fiktion. Also Fiktion, wenn der Schröder so in die Gedanken von Anita Berber schlüpft. Und das finde ich schon alles gut beschrieben und auch sehr spannend.
Jetzt haben Sie eben den Maler Otto Dix erwähnt. Von dem gibt es ja ein Gemälde. Da hat er Anita Berber eben gemalt. Und dadurch ist sie bis heute auch noch bekannt.
Genau, obwohl es ihrem Aussehen damals, 1925, wirklich nicht sehr ähnlich ist. Otto Dix schafft nämlich eher so eine Projektion in die Zukunft und malt sie so alt, wie sie nie werden sollte. Er zeigt sie also völlig abgehärmt in so einem roten Kleid mit überschminkten Augen, so einem abgezehrten Gesicht und spitzer Nase. Die beiden waren befreundet, aber ich kann mir nicht recht vorstellen, dass sie besonders glücklich über dieses Gemälde gewesen ist, das bis heute das Bild ist, das wir mit ihr verbinden.
Aber vielleicht ist es das Bild, was er dann auch irgendwie von ihr hatte, ne?
Genau.
Vielen Dank, Dorothee Meyer-Karweg. Der ewige Tanz, so heißt das Hörbuch von Steffen Schröder, gelesen von Steffen Schröder selbst. Es sind 9 Stunden, 48 Minuten Laufzeit, eine ungekürzte Lesung zum Downloaden und zum Preis von 21 Euro, knapp 21 Euro. Erschienen ist dieses Hörbuch im Argon Verlag. Sie hören die Hörbuchzeit in HR2 Kultur. Giacomo Casanova wurde am 2. April 1725, also vor 300 Jahren, in Venedig geboren. Und er war vieles. Er war promovierter Jurist, Schriftsteller, Übersetzer, Glücksspieler, Geheimagent, Abenteurer und noch mehr. Bekannt geworden ist er aber vor allem durch die Schilderungen seiner geradezu unzähligen Liebschaften. Und über die und alles andere, was er erlebte, hat er geschrieben. Die Lesung seines berühmten Werkes Geschichte meines Lebens stellen wir jetzt vor. Dorothee Meyer-Karweg, das ist ja ein Werk, das in mehrfacher Hinsicht außergewöhnlich ist.
Ja, genau. Beginnen wir mal mit dem Umfang. Als Lesung umfasst es ganze 137 Stunden Hörzeit. Es gehört damit zu den längsten hier in deutscher Sprache produzierten Hörbüchern. Aber so viel vorab, es gibt auch zur Beruhigung deutlich kürzere Auskopplungen dieser Lesung.
Und produziert hat dieses Hörbuch der kleine Leipziger Verlag Buchfunk, aber schon vor gut 10 Jahren.
Ja, aber es lohnt sich, zum 300. Geburtstag Casanovas nochmal daran zu erinnern, zumal das Hörbuch von ihm Geschichte meines Lebens 2013 mit dem Deutschen Hörbuchpreis ausgezeichnet wurde, und zwar in der Kategorie Bestes Sachhörbuch.
Wer liest denn diesen Text?
Das hat Alexis Krüger gemacht, Jahrgang 1972. Er studierte Sprechkunst und Kommunikationspädagogik, hat als Puppenspieler gearbeitet, unterrichtet auch Sprechkunst, ja, und ist in vielen Hörspielen und Hörbüchern zu hören.
Kommen wir mal zum Inhalt. Also 137 Stunden. Was erfahren wir in dieser Zeit von Giacomo Casanova?
Ja, seine Lebensgeschichte. Und zwar von seiner Jugend bis zum Jahr 1774. Da war er dann 49 Jahre alt.
Warum hört das da auf? Warum schrieb er nicht über die Jahre danach? Er ist ja immerhin noch 73 Jahre alt geworden.
Ja, da fühlte er sich zu alt und meinte, das wäre dann nicht mehr unterhaltsam, was er da zu erzählen habe. Das Leben davor ist dagegen sehr unterhaltsam. Natürlich vor allem wegen der vielen amorösen Abenteuer. Dazu hören wir ein Beispiel aus dem Kapitel Nanetta und Martina.
Sobald ich im Bette lag, tat ich, als ob ich einschliefe. Bald aber überfiel mich der Schlaf wirklich und ich wachte erst auf, als sie sich zu mir legten. Ich legte mich auf die andere Seite, wie wenn ich wieder einschlafen wollte, und blieb ruhig liegen, bis ich annehmen konnte, dass sie eingeschlafen wären. Und wenn sie noch nicht eingeschlafen waren, so konnten sie doch so tun. Sie hatten mir den Rücken zugedreht und das Licht war ausgeblasen. Ich ging also aufs Geratewohl vor und wandte mich mit meinen ersten Huldigungen an die, die mir zur Rechten lag, ohne zu wissen, ob es Nanetta oder Martina war. Ich fand sie zusammengekauert und in das Hemd eingewickelt, das sie allein anbehalten hatte. Ohne Gewalt anzuwenden und ihre Schamhaftigkeit schonend, brachte ich sie allmählich so weit, dass sie sich für besiegt erklären musste und nichts Besseres tun konnte, als mich gewähren zu lassen und sich schlafen zu stellen. Bald wirkte auch die Natur in ihr und unterstützte mich. Ich gelangte zum Ziel. Meine Anstrengungen waren von vollem Erfolge gekrönt und es blieb mir kein Zweifel, dass ich die Erstlinge erhalten hatte, auf die wir vielleicht nur aus Vorurteil so hohen Wert legen. Entzückt, einen Genuss gekostet zu haben, den ich in vollem Umfange selber jetzt zum ersten Mal kennengelernt hatte, verließ ich leise meine Schöne, um der anderen einen neuen Tribut meiner Liebesglut darzubringen.
Tja, Liebesglut. Und wir hören Alexis Krüger, der bei der Lesung etwa 40 Jahre alt ist, liest, als würde sich Casanova so mit Vergnügen und auch viel Zärtlichkeit an seine Schäferstunden erinnern.
Ja, eine Geliebte nach der anderen. Da weiß man dann eigentlich, wie viel hat er gehabt?
Ja, das weiß man wirklich nicht so genau. Auf jeden Fall über 100. Und er bringt den Frauen in der Regel große Achtung entgegen. Aber nach heutigen Maßstäben hat er viele von ihnen schon, ja, ich sag mal, sehr bedrängt. Also diese beiden jetzt nicht, die haben sich freiwillig zu ihm ins Bett gelegt. Und es waren auch längst nicht alle volljährig, muss man dazu sagen, jedenfalls nach unserem Maßstab. Und er hat auch einige Kinder gezeugt, um die er sich nicht so sehr gekümmert hat. Also ein Vorbild ist er eigentlich nicht.
Aber seine Lebensgeschichte umfasst ja nicht nur seine Liebesabenteuer.
Genau, also in der Tat, bei 137 Stunden Hörzeit wäre das
ein bisschen viel.
Trotz allem doch vielleicht etwas ermüdend. Nein, seine Lebensgeschichte ist so ein einzigartiges und farbenfrohes Sittengemälde des 18. Jahrhunderts, zumal er von seinem 16. bis zum 60. Lebensjahr mit wenigen Pausen auch unterwegs ist. Also er reist in viele europäische Länder und auch bis nach Russland und trifft dabei bedeutende Zeitgenossen aus Politik, Kunst und Wissenschaft. Es ist ein wirklich abenteuerliches Leben, voller Skandale auch und Duelle. Dabei wird er rund 10-mal des Landes verwiesen und ist mindestens 8-mal auch in Haft. Am bekanntesten ist seine Verhaftung 1755 in Venedig. Da wird er damals, da ist er so 30 Jahre alt, in die sogenannten Bleikammern des Dogenpalastes gesteckt. Die sind unterm Dach gewesen und im Sommer glühend heiß, im Winter eisekalt. Ratten und Flöhen gab es da auch.
Wie kommt er da wieder raus?
Ja, nach 15 Monaten, also das ist schon eine lange Zeit, gelingt ihm dann mit einem Mithäftling eine abenteuerliche Flucht über ein Loch in der Decke. Gelangen sie aufs Dach des weitläufigen und verschachtelten Dogenpalastes und auf einer Art Dachterrasse findet Casanova dann einen Strick und eine Leiter von Bauarbeiten und dann sucht er nach einer anderen weiter entfernten Luke, die hoffentlich nicht mehr zum Gefängnistrakt gehört, die offen steht. Er findet dann eine solche und wuchtet die Leiter ein Stück hinein.
Aber infolge der Kraftanstrengung glitt ich mit den Fußspitzen aus, mein Körper rutschte bis zur Brust über den Rand hinaus und ich befand mich nur noch mit den beiden Ellenbogen auf dem Dach. Entsetzlicher Augenblick. Im Selbsterhaltungstriebe bot ich fast unbewusst alle meine Kräfte auf, um mich festzuhalten, und es glückte mir, ich möchte fast sagen, durch ein Wunder. Ich verlor keinen Augenblick die Kaltblütigkeit und es gelang mir endlich, indem ich die ganze Kraft meiner Arme aufbot, mich hochzustemmen, so dass nunmehr mein Körpergewicht auf den Handgelenken ruhte, während ich mich zugleich auf den Unterleib aufstützte. Um die Leiter brauchte ich mir glücklicherweise keine Sorgen mehr zu machen, denn bei der ungeheuren Kraftanstrengung, die mich beinahe so teuer zu stehen gekommen wäre, hatte ich das Glück gehabt, sie um 3 Fuß tiefer in die Dachluke hineinzustoßen, sodass sie nun unbeweglich feststand. Indem ich mich also auf meine Handgelenke und auf die Leistengegend zwischen Unterleib und Schenkeln aufgestützt, am Rande der Dachrinne festhielt, sah ich, dass ich außer aller Gefahr sein würde, wenn ich mein rechtes Bein hochheben und erst das eine, dann das andere Knie auf die Dachrinne bringen könnte. Aber meine Leiden waren noch nicht zu Ende. Infolge der Anstrengung zogen sich meine Sehnen so stark zusammen, dass ein überaus schmerzhafter Krampf mich an allen Gliedern lähmte. Ich verlor jedoch nicht den Kopf, sondern hielt mich unbeweglich, bis der Anfall vorüber war. Ich wusste, dass dies das beste Mittel gegen den Krampf ist, denn ich habe es oft an mir selber erprobt. Wie entsetzlich war dieser Augenblick! Nach 2 Minuten erneuerte ich ein wenig meine Anstrengungen und erreichte glücklich nacheinander mit beiden Knien die Dachrinne.
Ja, das geht fast schief, aber letztendlich gelingen ihm und seinem Gefährten die Flucht. Ja, und ob das genau so alles passiert ist, das weiß man natürlich nicht, aber es ist sehr schön erzählt. Also, er hat insgesamt ein wirklich abenteuerliches Leben gehabt, voller Höhen und Tiefen. Er ist mal reich, mal bitterarm, aber er findet auch immer wieder Hilfe durch seinen Charme und seinen Esprit. Ja, und die letzten 13 Jahre verbringt er dann auf einem abgelegenen Schloss im Norden Böhmens, wo er seine Memoiren niederschreibt.
Ja, Casanova, ein wirklich spannendes und bewegendes Leben. Trotzdem, ja, 137 Stunden ist nicht für jeden etwas. Aber Sie haben ja auch gesagt, dass es kürzere Fassungen gibt.
Ja, es gibt noch eine mit immer noch 21 Stunden Umfang mit dem Titel Die besten Geschichten. Und es gibt dann noch eine Kurzfassung, die heißt Casanova und die Kunst der Verführung. Kann man sich schon überlegen, um was es da in erster Linie geht. Und diese Kurzfassung hat nur eine Länge von 2 Stunden und 10 Minuten. Textgrundlage ist immer die Übersetzung von Heinrich Konrad aus dem Jahr 1906. Und zum Hörbuch gibt es dann noch einen längeren Begleittext von dem 2016 verstorbenen Roger Willemsen.
Ja, und bestimmt toll, was über diese Zeit auch zu erfahren.
Ne? Mm.
Das komplette Werk Giacomo Casanova, Geschichte meines Lebens in 137 Stunden, kostet nur knapp 20 Euro. Es wird gelesen von Alexis Krüger und erschienen ist es beim Verlag Buchfunk. Und auf der Internetseite buchfunk.de, da findet man auch Hinweise zu den kürzeren Fassungen, die es als Download oder auch auf CD gibt. Und wir kommen zu einem weiteren Hörbuch von außergewöhnlichem Umfang. Eben ging es ja schon um unglaubliche 137 Stunden bei den Lebenserinnerungen von Giacomo Casanova. Dass es noch umfangreicher geht, das zeigt unser nächstes Hörbuch, das wir jetzt vorstellen. Viele kennen das Fantasy-Epos Game of Thrones, die US-amerikanische sehr erfolgreiche Fantasy-Fernsehserie. Die Handlung spielt auf den fiktiven Kontinenten Westeros und Essos. Die 7 Königreiche von Westeros ähneln dem europäischen Mittelalter und sind durch eine riesige Eiswand von einem Gebiet des ewigen Winters im Norden abgeschirmt. In der komplexen Handlung geht es um Macht, Gesellschaftsverhältnisse, Kriege und Religionen. Grundlage für Game of Thrones ist die Roman-Fantasy-Saga Das Lied von Eis und Feuer des US-amerikanischen Autors George R.R. Martin. Die Bücher wurden weltweit 85 Millionen Mal verkauft und in 47 Sprachen übersetzt. Eingedenk der riesigen Fangemeinde des Fantasy-Epos hat es nun der Verlag Random House Audio gewagt, die Game of Thrones zugrunde liegenden Romane komplett zu vertonen. Als Interpreten hat der Verlag Stefan Kaminski gewinnen können, der von vielen Hörbuch- und Hörspielproduktionen bekannt ist, aber auch durch seine Live-Aufführungen Kaminski on Air, bei denen er zum Beispiel die Nibelungensaga stimmgewaltig zum Leben erweckt. Nun hat er also die komplette Fantasy-Saga Das Lied von Eis und Feuer eingelesen. Leonie Berger stellt das Mammutprojekt vor und beginnt mit einem Ausschnitt aus dem Hörbuch.
Er muss lernen, sich seiner Angst zu stellen. Er wird nicht ewig drei sein. Und der Winter naht.
Der Winter naht, das ist der Sinnspruch der Familie Stark, des Adelsgeschlechts, das im Norden herrscht. Dieser Spruch bekommt nochmal ein ganz anderes Gewicht, wenn man mal verstanden hat, dass Jahreszeiten sich in jener Welt, in der Autor George R.R. Martin sein Lied von Eis und Feuer angesiedelt hat, nicht so regelmäßig abwechseln, wie sie das bei uns tun. So ein Winter kann schon mal ein paar Jahre dauern, vielleicht auch ein ganzes Leben, man weiß es nicht. Es wird ein harter Winter, das ist mal klar, denn schließlich wird hier von 3-Jährigen auch erwartet, dass sie sich ihrer Angst stellen. Langsam, ganz langsam beginnt man, die Grundsätze dieser rauen Welt zu verstehen. Einfach ist das nicht, aber das macht nichts, wir haben ja Zeit. Fast 9 Tage würde es dauern, alles durchzuhören, also kann man sich auch erstmal nur an Stefan Kaminskis Interpretation erfreuen.
Bist du wirklich eine Krähe?
Fragte Bran.
Fällst du wirklich?
Fragte die Krähe zurück.
Es ist nur ein Traum,
stellte Bran fest.
Tatsächlich?
Fragte die Krähe.
Bran ist einer der Söhne von Eddard Stark, dem Herrscher des Nordens. Wie es bei ausladenden Fantasy-Epen ebenso ist, lernt man zu Beginn sehr viele Personen kennen, die wenig überraschend zu unterschiedlichen Clans gehören und die miteinander um den eisernen Thron und damit um die Macht konkurrieren. Auf diesem Thron sitzt zurzeit Robert Baratheon, der diesen vor einigen Jahren mit Hilfe seines Freundes Eddard Stark, den er Ned nennt, erobert hat. Nun will Robert die alte Freundschaft politisch nutzen.
Auf einem Thron zu sitzen ist tausendmal schwerer, als einen zu erobern. Gesetze sind eine öde Angelegenheit. Und Kupfermünzen zählen noch viel schlimmer. Und diese Leute, sie nehmen einfach kein Ende. Ich sitze da auf diesem gottverdammten Eisenstuhl und höre mir ihre Klagen an, bis mein Verstand benebelt und mein Hintern wund ist. Alle wollen irgendwas. Geld oder Land oder Gerechtigkeit. Die Lügen, die sie erzählen. Und meine Lords und Ladies sind nicht besser. Ich bin von Schmeichlern und Narren umgeben.
Ich verstehe, sagte Ned sanft. Robert sah ihn an.
Das glaube ich dir. Falls es so ist, bist du der Einzige, mein alter Freund.
Er lächelte.
Lord Eddard Stark, ich möchte euch zur Hand des Königs ernennen.
Die Hand des Königs, das ist sein engster Vertrauter, sein Berater und Stellvertreter. Ein hoher und gefährlicher Posten. Die bisherige Hand wurde gerade umgebracht, weshalb die Stelle vakant ist. Diesen Mord aufzuklären ist Teil einer Mission, denn der Tote ist zufällig auch Neds Schwager. Der Verdacht fällt auf die Familie Lannister, die wiederum die Königin stellt. Doch die Ehe von Robert und Cersei ist alles andere als harmonisch. Cersei Lannister hat noch zwei Brüder. Einer ist Tyrion, der wegen seiner Kleinwüchsigkeit eine Sonderposition einnimmt.
»Hab ich dich verletzt?«, sagte Lannister. »Tut mir leid. Zwerge müssen nicht taktvoll sein. Generationen von ratschlagenden Narren in scheckigen Kleidern haben mir das Recht erkämpft, mich unpassend zu kleiden und alles zu sagen, was mir gerade in den Sinn kommt.«
Schauspieler Stefan Kaminski schafft es nicht nur, jeder Figur ihre eigene Stimme zu geben, sondern diesen zugleich noch starken Charakter zu verleihen. Tyrion Lannister gehört mit seiner Ironie zu den interessanteren Typen des Epos und genauso klingt er auch. Eine solche akustische Orientierung ist bei der Vielzahl von Charakteren besonders wichtig. Ein Fiesling klingt wie ein Fiesling, jedoch ohne eindimensional zu wirken. Anderen wiederum, wie Lord Peter Baelish, ist anzuhören, dass man ihnen nicht trauen kann. Meisterhaft springt Stefan Kaminski von einer Person zur nächsten, was die Dialoge mehr als lebendig macht, wie folgende Beispiele zeigen.
Dreh dich um. Ja, gut. Du siehst aus wie...
Eine Königin.
Wer seid ihr?
Fragte Arya.
Ich bin dein Tanzlehrer.
Sir Barristan, führt meinen Bruder aus dem Saal, bevor er mir erstickt!
Lord Randy schluckte sein Lachen herunter.
Mein Bruder ist so freundlich. Ich finde die Tür auch allein.
Bei all diesen tatsächlich wiedererkennbaren Stimmen fällt es auch zunehmend leicht, der Handlung zu folgen. Den Intrigen, den Machtkämpfen, der übernatürlichen Bedrohung aus dem Norden. Sollte man die Hörbücher nicht heruntergeladen, sondern sich die haptische Ausgabe gegönnt haben, so geben auch die Informationen dort Überblick über die Geschichte der sieben Königslande. Nicht nur das. Groß wie eine Schallplatte und zwei Finger dick ist dieses Hörbuch, reich illustriert und liebevoll gestaltet, mit QR-Codes versehen, die weiteres Material bereithalten, und eine Karte von Westeros ist ebenfalls dabei. Ein echtes Liebhaberstück. Doch auch rein akustisch macht Stefan Kaminski das Lied von Eis und Feuer zu einem Hörerlebnis, das süchtig macht. Das Stimmenwunder hat sich hier noch einmal selbst übertroffen. Gäbe es einen eisernen Thron der Hörbuchinterpreten, Stefan Kaminski hätte ihn spätestens jetzt eingenommen.
Leonie Berger hat uns das Hörbuch vorgestellt, das Lied von Eis und Feuer von George Raymond Richard Martin. Aus dem Amerikanischen von Jörn Ingwersen und Andreas Hellwig, gelesen von Stefan Kaminski. Alle 10 Bände gibt es in einer großformatigen, aufwendig ausgestatteten und illustrierten Hörbuchbox. Die Box enthält neben einer Landkarte in Postergröße noch umfangreiches Zusatzmaterial über die Welt von Westeros. Es sind 34 MP3-CDs, 212 Stunden Hörzeit zum Preis von 150 Euro. Und erschienen ist dieses Hörbuch im Verlag Random House Audio. Wir kommen zu unserem Kinderhörbuch, besser zu den Kinderhörbüchern der Woche, denn wir stellen heute gleich zwei vor und die sind diesmal für alle ab 2 und ab 3 Jahren und es geht den beiden um Ostern. Ostersonntag ist ja in diesem Jahr am 20. April. Beginnen wir mit dem Hörbuch für die ganz Kleinen ab 2. Für die hat der Autor Nico Sternbaum ein kleines Hörbuch geschrieben. Nico Sternbaum schreibt und illustriert Kinderbücher. Sie heißen Schüttel den Apfelbaum, Schaukel das Schaf oder Wink dem Wal. Und das Hörbuch, das wir jetzt vorstellen wollen, das heißt Such den Osterhasen. Und es ist ein Mitmach-Hörbuch. Dorothee Meyer-Karwick, was bedeutet das denn?
Ja, das ist ein Hörbuch, das Sie ganz klein animieren soll, sich zu bewegen, zu singen, zu pusten oder sonst irgendetwas zu tun.
Also Kinder in Aktion zu bringen, das ist eine gute Idee. Wie macht er das?
Ja, das Ganze ist hier verpackt in eine kleine Geschichte rund um den Osterhasen. Also Vater und Sohn wollen dem Osterhasen helfen. Erstmal geht's darum, Eier aus dem Hühnerstall zu holen. Aber leider machen die Hühner den Stall nicht auf. Der Vater hat dann die Idee, mal laut zu gackern, damit die Hühner im Stall das hören und den Stall dann eben aufmachen. Beim Gackern können die Kinder dann mal mitmachen. Aber beim ersten Mal tut sich noch nichts.
Am besten gleich nochmal. Nach auf die Plätze, fertig, los, gackern wir so laut wir können. Auf die Plätze, fertig, los. Schaut nur, die Hühner haben uns gehört und die Stalltür geöffnet.
Yippie! Und jetzt bekommt der liebe Osterhase von den Hühnern 3 Körbe mit ganz vielen Eiern.
Puh, die sind aber schwer. Ich packe die großen Eierkörbe jetzt in meinen Bollerwagen. Und dann kann es auch schon weitergehen zu Frau Dachs.
Ui, hast du gehört? Wir gehen zu Frau Dachs.
Das ist ja spannend. Mal sehen, was wir dort machen.
Vielleicht kriegen wir da noch mehr Eier.
Ja, vielleicht.
Nein, also bei Frau Dachs gibt's keine Eier, sondern Pinsel mit echtem Dachshaar natürlich. Ja, und so geht's weiter in der Geschichte. Die Eier werden dann bemalt, trocken gepustet und schließlich versteckt. Und immer werden die Kinder animiert, mitzuhelfen, also zu pusten, zu trampeln, zu rufen und so weiter. Und es gibt dann noch so ein eingängiges Lied dazu, das Kinder eben auch mitsingen können.
Mach mit und sei dabei, wir helfen 1, 2, 3 bei Klatschen, Tanzen. Laut schreien wollen wir alle fröhlich sein. Mach mit und sei dabei. Wir freuen uns 1, 2, 3. Wir klatschen, klatsch, klatsch, klatsch. Wir pusten, wir stampfen, stampf, stampf, stampf. Wir rufen, ruf, ruf, ruf. Zusammen nicht.
Da haben wir ja glatt mitgemacht gerade. Ein genau. Mitmach-Hörbuch für die Kleinsten. Such den Osterhasen von Nico Sternbaum mit Michael C. Koch, Liam Koch, Daniela Bette-Koch, Daniel Kirchberger. Und es ist eine CD, 24 Minuten, knapp 10 Euro für alle ab 2 Jahren. Erschienen im Verlag CBJ Audio. Und das Hörbuch kam auf den 3. Platz der HR2 Hörbuchbestenliste für Kinder und Jugendliche vom April. Und Dorothee Meyer-Karwick, Sie haben uns noch ein Hörbuch für die ein klein wenig Älteren versprochen.
Naja, für Dreijährige. Das ist eine Geschichte von Michael Bond, dem Autor der Geschichten über den Bären Paddington. Michael Bond veröffentlichte ja 1958 schon die ersten Geschichten über den Bären und die machten ihn und Paddington dann weltberühmt. Und heute geht es um eine CD mit dem Titel Paddington feiert Ostern und 2 weitere Hörbuchabenteuer, gelesen von Dietmar Bär.
Dietmar Bär ist ja bekannt vom Kölner Tatort, aber er hat bei vielen Hörbüchern und Hörspielen auch schon mitgemacht.
Genau, und bei Kinderhörbüchern hat er so eine wunderbar angenehme, etwas brummbärige Vorlesestimme. Da hört man wirklich gerne zu und dazu gibt es gleich dann auch einen Ausschnitt aus dem Hörbuch. Das Ganze spielt, wie gesagt, auch hier vor Ostern und Bär Paddington möchte Schoko-Ostereier kaufen. Doch im Supermarkt gibt es keine mehr und in einer kleinen Schokolaterie sind sie ihm viel zu teuer. Aber auf dem Flohmarkt, da bietet ihm ein Mann im Hasenkostüm welche an, ganz preiswert. Sie seien, flüstert er, frisch vom Laster gefallen. Naja, Paddington kauft dann eine Schachtel und geht damit stolz zu seinem Freund, dem Antiquitätenhändler Mr. Gruber. Und der wundert sich ein bisschen über den niedrigen Preis.
Ich denke, du solltest die Eier überprüfen. Man bekommt nur selten etwas geschenkt in dieser Welt. Mr. Gruber öffnete die Schachtel vorsichtig und sah hinein. »Oh je, Paddington«, sagte er beim Blick auf den Inhalt, »da hast du wohl die Katze im Sack gekauft.« »Eine Katze?« rief Paddington erschrocken. »Aber ich wollte doch Ostereier.« »Ich meinte«, erklärte Mr. Gruber, »dass du nicht das bekommen hast, was du wolltest, Paddington. Die Eier sehen eher aus wie die Mosaike in meinem Buch über römische Geschichte«, seufzte Mr. Gruber und deutete auf ein großes Buch, als er jedes einzelne Ei untersuchte. »Und es hat leider wirklich alle erwischt.« Paddington blätterte in Mr. Grubers Buch, das viele große Fotos von kunstvollen Mosaiken enthielt. Das waren Muster, Menschen oder auch Tiere, die aus vielen kleinen bunten Steinen zusammengesetzt wurden. Er verstand, was sein Freund sagen wollte. Alle Eier waren in Dutzende kleine Stückchen zerbrochen und sahen dem Mosaikboden einer römischen Villa ziemlich ähnlich. »Das muss wohl passiert sein, als Sie vom Laster gefallen sind«, murmelte Paddington traurig. Da wurde Mr. Gruber plötzlich hellhörig. »Würdest du das noch einmal wiederholen, Paddington?« bat er aufgeregt. Und dann griff er nach dem Telefonhörer.
Ja, und dann ruft Mr. Gruber gleich mal die Polizei und die schnappt dann den Dieb im Hasenkostüm, der nämlich schon viele Dinge von Lastwagen geklaut hat.
Ja, und Dietmar Behr, den wir gerade gehört haben, die schöne Stimme und seine Art zu erzählen, haben Sie ja eben schon hervorgehoben, hat wirklich eine ganz tolle Vorlesestimme, gerade für kleine Kinder. Was macht denn der Bär Paddington jetzt mit den zerbrochenen Schokoeiern?
Ja, da hat er eine ganz geniale Idee. Er klebt sie nämlich mit Marmelade wieder zusammen. Die sehen dann aus wie die alten Mosaiken im Buch seines Freundes, Mr. Gruber.
Das klingt nach einer sehr schönen Sauerei.
Genau, genau das Richtige für Kinder ab 3 Jahren. Die wollen das dann bestimmt auch alle nachmachen.
Wird schön klebrig, das Ganze. Um was geht es in den anderen beiden Geschichten?
Ja, die haben jetzt mit Ostern nichts zu tun, sind aber auch sehr schön für Kinder ab 3. In der einen muss Paddington ins Krankenhaus, er hat sich die Schulter ausgerenkt und sein Gedächtnis verloren. Er hatte nämlich mit einem Bumerang gespielt und den an den Kopf bekommen. Und da lernen Kinder, wie es im Krankenhaus zugeht, übrigens sehr realistisch, und das kann ihnen dann vielleicht die Sorge davon nehmen. Und in der dritten Geschichte geht Paddington in den Zirkus und es ist klar, dass es ihn nicht auf dem Sitz hält und er plötzlich mitten in der Manege ist und mitmacht. Es sind also so 3 kleine, spannende, aber nicht zu aufregende Geschichten, nicht nur, aber eben auch für Ostern.
Vielen Dank, Dorothee Meyer-Karweg. Paddington feiert Ostern und 2 weitere Hörbuchabenteuer von Michael Bond, gelesen von Dietmar Behr. Eine CD ist es, 38 Minuten Laufzeit zum Preis von 12 Euro. Und empfohlen sind diese Geschichten für alle ab 3 Jahren. Erschienen ist das Hörbuch in der Audio Verlag. Das Hörbuch kam auf den ersten Platz der HR2 Hörbuchbestenliste für Kinder und Jugendliche vom April. Damit geht die Hörbuchzeit zu Ende. Es gibt sie auch im Podcast-Angebot auf hr2.de und in der ARD-Audiothek. Sie können die Sendung dort auch kostenfrei abonnieren. Und es verabschieden sich
Dorothee Meyer-Karfig
und Christiane Hillebrand.